Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
PAF.
PAF.
Kein Crazy Fox.
Nein, kein Crazy Fox, sondern Beverly Hills Cop. Und das ist so ein Filmpair, da müssen wir heute auch mal über die Musik reden, weil war die Musik vielleicht sogar noch besser als der gute Film? Einer von vielen Fragen, die es heute gilt zu beantworten. Wir werden heute ein Review machen zu Beverly Hills Cop, den Knaller aus den 80er Jahren mit Eddie Murphy. Mit Eddie Murphy, eigentlich sollte es ein anderer sein, dazu kommen wir auch gleich. Aber natürlich, Per, als allererstes, bevor wir zu dem eigentlichen Thema heute kommen, machen wir natürlich den üblichen Hinweis. Wie immer, ihr folgt uns bitte total gerne auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram und wo man uns noch so folgen kann, weil das hilft uns wahnsinnig, dass wir hier eben auch die Motivation behalten, weiter diesen Podcast am Start zu haben. Mittlerweile Mitte der 30. Folge. Ich glaube, das ist heute Folge 34, die wir aufnehmen. 35, mein Gott, ich habe den Überblick verloren. Wir sind so unserer Zeit voraus. Also folgt uns da. Und was uns interessieren würde, wie findet ihr Eddie Murphy als Darsteller? Denn wir können schon mal so viel verraten, es wird keine Top 5 Eddie Murphy geben, weil, ja, nenn den Grund.
Wir kämen nie insgesamt auf 10 Filme.
Keine 10 guten Eddie Murphy Filme. Das heißt, er ist ein sehr streitbarer Darsteller, was seine Filmauswahl angeht. Und seid ihr mehr Eddie Murphy Fans oder seid Eddie Murphy Hater? Also schreibt uns das gerne mal, schreibt mal bei YouTube oder auch in den Eröffnungstweet bei Twitter oder bei Instagram in den Post für diese Podcast-Folge rein. Fans oder Hater, uns wird mal interessieren, wieso das Lager da am Start ist. Und natürlich, Per, wir müssen erstmal über wichtige Themen sprechen. Was guckst du gerade so, Per?
Ich habe gerade eine nette, ja, Crime-Doku auf Netflix geguckt. Mhm. Sei lieb, bete und gehorche.
Ah, Crime-Doku finde ich ja mal spannend. Worum geht's da?
Es ist um eine Kirchengemeinschaft, die der, ja, viel Ehe frönt. Und ich sag dir schon mal eins, das wird gerade für
Tobak
dich...
Tobak muss das sein. Da habe ich letztens noch von der lieben Silke, eine gute Freundin von mir, die Lebensgefährtin von meinem Kumpel Timo, den Hinweis bekommen, kann man sehen, aber richtig harter Tobak ist das wohl.
Also sind nur 4 Folgen und du wirst lachen, die habe ich heute durchgebinged, okay, weil das sehr fesselnd ist, aber ja, die Thematik, also hinterlässt ein arges Geschmäckle.
Okay.
Ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ja, gerade den aktuellen Film 13 Fanboy.
Mhm.
Ist ein Film.
Habe ich auf meiner Liste noch drauf.
Kann ich dir empfehlen, ja, ist so ein Low-Budget-Film. Aber das Schöne ist, dass du da alles gestandene Darsteller hast, die das alles auch rausreißen könnten. Ja, und 13 Fanboy, es geht um Freitag der 13. Die Leute spielen sich größtenteils selber, wobei das Lustigste ist, Corey Feldman spielt natürlich auch mit. Der spielt sich aber nicht selber, sondern der spielt einen der ekligsten, schmierigsten Hollywood-Produzenten, die du dann onscreen mal sehen darfst.
Okay.
Also kann ich wirklich empfehlen, ist von der Handlung her nicht uninteressant, wobei am Ende stehst du da und denkst, also da gibt's so ein paar kleine Plotlöcher, aber wollen wir nicht spoilern. Und dann habe ich noch einen Klassiker gesehen, Sylvester Stallone mit Kurt Russell. Ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen.
Tango und Cash.
Richtig.
Hier ist die Seife runtergefallen.
Nein. Moment, für wen hält er sich? Für Rambo?
Ja, geiler Film. Müssen wir irgendwann mal reviewen.
Also ist tatsächlich ein Film, Alter, der funktioniert immer noch. Es ist so dieser typische 90er-Jahre-Testosteron-Männerfilm, die damals gang und gäbe waren, aber der funktioniert.
Cool.
Was hast du denn zuletzt gesehen?
Ja, ich schock dich jetzt mal. Ich habe einen Bollywood-Film gesehen. Und zwar habe ich eine Empfehlung.
Was?
Ja, genau, ja. Ja, vielleicht nicht Bollywood klassisch, aber ich habe eine Empfehlung bekommen und zwar bei Kino Plus, das höre ich ja mal ganz gerne, hat der Schröck eine Empfehlung rausgehauen. RRR, also RRR. Und ich habe gedacht, einen Abend irgendwann 22.30 Uhr, du kannst jetzt so viele Sachen anfangen. Bei dem Film hast du gar keine Erwartungshaltung. Der geht 4 Stunden fast. Drei Stunden nur noch ein bisschen. Mach den mal an. Du bist eh wahrscheinlich in einer Stunde müde, gehst ins Bett. Per, was soll ich dir sagen? Um 1.40 Uhr habe ich den Film ausgemacht, nachdem ich den durchgezogen hatte.
Oh.
Ich war hart begeistert. Wirklich hart begeistert. Und nein, es wird nicht die ganze Zeit gesungen. Ja, es gibt Gesangseinlagen. Die sind aber entweder so abgedreht, dass sie geil sind. Oder, ja, ich habe auch mal eine, die so ein bisschen kitschig war, gespult. Action-Szenen vom allergemeinsten, extremst hohe Qualität. Eine wirklich tolle Handlung. Das Ding ist gerade auf Netflix drin. Kleiner Haken dabei, tatsächlich nur auf Hindi mit Untertiteln oder auf Englisch mittlerweile, was ja geht, kann man ja tun. Absolute Sehempfehlung, Leute. Zieht euch das rein. Das ist ein richtig guter Film. Bisher mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe dem bei Letterboxd einfach mal 4,5 Sterne gegeben. Richtig gutes Ding. Hat mir mega gefallen. Was sehe ich noch, Per? Wo wir bei Netflix sind. Netflix hat ja was bekannt gegeben. Es kommt von einer Filmreihe, die du gesehen hast und teilweise auch gut fandst, kommt eine Serie, nämlich Resident Evil. Zeitgleich haben sie alle 6 Teile freigeschaltet, dass man auf den Geschmack kommt. Du weißt, wie meine Einstellung dazu war. Ich habe Resi total gerne gespielt. Konnte mit den Filmen nur so Medium was anfangen. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich jahrelang kein Resi mehr gespielt habe, mich ein bisschen mehr von den Spielen lösen konnte. Und was soll ich dir sagen? 4 von 6 habe ich jetzt schon gesehen, die ersten 4 Teile. Ja, der erste gefällt mir nach wie vor sehr gut und das nicht nur wegen Heike Makatsch, die ich damals sehr mochte, sondern wirklich, der Film hat einen gewissen Charme, diesen deutschen Einschlag mit den deutschen Schauspielern und das begrenzte Budget, das man auch sah. Ich finde, der macht Spaß, den kann man gucken. Ja, Teil 2 ist natürlich einfach nur Action, Ballern, Hirn aus. Hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Teil 3, per muss ich sagen, fand ich wieder besser. Dieses Setting in der Wüste, so ein bisschen so Ella Mad Max, dann diese ganzen Filmzitate, die man eingebaut hat. Man hat ja Hitchcock eingebaut, Coppola eingebaut. Sogar der Busfahrer hieß Otto und wer das Bild von ihm sieht, weiß, dass man gnadenlos den bei den Simpsons rausgeklaut hat. Der hat mir Spaß gemacht, tatsächlich. Der 4. war jetzt nicht meins, um ehrlich zu sein. Und ich muss noch 5 und 6 sehen. Die habe ich bis heute tatsächlich auch noch nie gesehen, weil damals war ich nach dem 4. endgültig raus. Den fand ich scheiße damals. Diesmal fand ich den unterdurchschnittlich, nicht mehr ganz so hart scheiße. Mal gucken, wie ich Teil 5 und 6 finde. Ich weiß nicht, wie stehst du zu der Reihe am Ende?
Also Resident Evil gilt ja als nicht gerade perfekte Kinoreihe. Da stimme ich voll und ganz zu. Ich habe sie alle bei mir als Blu-ray im Regal, weil sie gelten bei mir auch als Guilty Pleasure. Die sind so schlecht, ich mag sie einfach. Und ja, die werden nicht besser. Was ich dir aber empfehlen kann, und ich glaube, die werden auch irgendwo gestreamt, das sind die animierten Resident Evil.
Ja, sagtest du?
Die sind
um Klassen besser. Die würde ich aber erst machen, wenn ich die 6 Teile durch habe. Also die letzten beiden ziehe ich jetzt auch noch durch. Da kennst du mich, wenn ich einmal was angefangen habe, dann mache ich das auch. Ich würde jetzt aber keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen, schon gar nicht für Leute, die Resident Evil gespielt haben. Wobei, die haben eh alle mal reingeguckt. Wer Zombie-Filme im weitesten Sinne mag, Virusfilme, da kann man sicherlich mal reinsteigen. Ja, und dann das Letzte, was ich gerade schaue, du hast ja über Crime-Dokus vorhin gesprochen, ist eine Crime-Doku, die mir persönlich überraschend sehr gut gefällt. Und zwar geht es um das Kennedy-Attentat, eigentlich total ausgelutscht, weil dazu gab es schon zig Crime-Dokus. Diese hier spielt aber mit so einer ganz anderen Art und Weise, das zu verarbeiten. Das ist auf Prime eine Doku, wo einer eine Zeitreise durchführt aus der heutigen Zeit in das Jahr 1963 beziehungsweise in das Jahr 1961 und er hat den Auftrag, dieses Attentat zu verhindern.
Wie heißt das denn?
Die Serie heißt, das ist das Datum des Attentates, so heißt die Serie. Ich glaube, jetzt habe ich das auswendig nicht drauf, dass, wie das Attentat heißt. 1963 auf Prime ist die auf jeden Fall drin.
Okay.
Ich suche. 11/22/63 ist ja die englische Schreibweise. Mit dem deutschen Beititel Der Anschlag. Und die hält sich sehr, sehr bisher. Zwei Folgen fehlen mir noch. Es gibt nur eine Staffel dazu. Dann ist die in sich abgeschlossen. Hält sich sehr extrem an dem heutigen Kenntnisstand. Das heißt, viele Märchen, die die Amerikaner über die Jahre dazu erzählt haben, die streut man nur ein, um dann aber auch gleich klar zu machen, das entspricht nicht der Wahrheit.
Also ist jetzt so eine Mischung aus Fiktion und Sci-Fi oder wie muss ich mir das vorstellen?
Du musst dir das halt so vorstellen, dass der Typ ins Bistro kommt, der ist Lehrer und gesackt und er setzt sich hin und bestellt einen Burger und der kerngesunde Kellner, der weggeht, den Burger machen, kommt 2 Minuten später wieder und ist schwer krank, krebskrank. Und dann auf Raten über Tage kriegt er erklärt, du, ich war gar nicht 2 Minuten weg, sondern viele Jahre, weil, geh mal da in meinen Vorratsschrank, ja, in meinem Diner und du wirst das erfahren. Und wenn man in diesen Vorratsschrank, in den Diner geht, kommt man in das Jahr 1960, Ende 1960, also 3 Jahre vor dem Kennedy-Attentat. Und dann gilt es, das eben zu verhindern. Wenn du wieder zurückgehst, fängst du wieder genau bei dem Tag an. Also das ist nicht so, dass du dann mittendrin mal rausgehen kannst und dann kurz vor dem Attentat wieder reinkommst, sondern du kommst immer wieder 3 Jahre davor dort an. Und alles, was du verändert hast, ist dann auch rückgängig gemacht. Das heißt, der Besitzer vom Diner hat das immer wieder probiert, ist in Wirklichkeit viel älter, als er so aussieht, weil er dann teilweise 2 Jahre dort drüben war und die Zeit ja stillstand in seinem Heute. Und da er jetzt stirbt, braucht er jemand, der für ihn den Job vollendet. Also er füttert ihn mit jede Menge Informationen und dann geht's für den Herrn los. Der hat sich gerade scheiden lassen, nichts zu verlieren. Und ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Dann ist das Ganze aber keine Fiktion, sondern es hält sich wirklich an den ganzen Tatsachen mit dem CIA, mit Oswald und so weiter. Das ist alles real und wirklich auch als reale Geschichte aufgebaut. Und er schleicht sich halt in diese Kreise ein. Also wirklich total spannend gemacht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist hier die Besetzung. Weil James Franco, der ist ja doch sehr namhaft, der spielt mal eben die Hauptrolle. Der Seren, der versucht, dieses Attentat zu verhindern. Es ist also auch noch prominent besetzt. Macht Sauspaß, kann ich nur empfehlen.
Jetzt als Miniserie oder?
Ist eine Miniserie.
Okay. Genau.
Ja? Und in sich abgeschlossen, das heißt also, wenn das vorbei ist, dann war das Attentat und entweder er konnte das verhindern oder nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht, weil, wie gesagt, es gibt 8 Folgen und ich habe bisher 6 gesehen.
Spoiler! Kennedy ist tot.
Ja, wirklich? Ja, vielleicht kann das ja verhindern, wer weiß. Das hätte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Zukunft, weil das ist dann der spannende Twist. Wenn er das verhindert, dann wird ja schon im Heute und Jetzt erklärt, dann wird ja Johnson nicht anschließend der Vertretungspräsident. Johnson ist für den Vietnamkrieg verantwortlich, der wiederum zum Beispiel den Diner-Besitzer traumatisiert hat, weil er dort als Soldat war. Na, das heißt, der würde also die ganze Zeitgeschichte ändern. Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch 2 Folgen zu gucken.
Okay.
Per, kommen wir zu Beverly Hills Cop. Und kommen wir damit zu der üblichen Frage, Per. Als dieser Film ausgestrahlt wurde, 1984, du warst gerade ein Teenager.
Ja.
Ja.
12.
Gerade eben. Genau. Wann hast du den Film gesehen? Wo hast du den gesehen? Was sind da so deine Erinnerungen?
Jo. Also dazu muss ich sagen, Eddie Murphy war mir zu dem Zeitpunkt ein Begriff durch Die Glücksritter, eine richtig geniale Komödie. Und den besten Buddy-Film überhaupt, nur 48 Stunden.
Nick Nolte, genial, ja.
Richtig. Beverly Hills Cop, als der rauskam, direkt ging an mir vorbei. Aber der lief ja unwahrscheinlich lange hier im Kino. Und als ich diesen Film im Kino gesehen habe, wollte ich den Film eigentlich gar nicht sehen. Ich wollte den aktuellsten Eddie Murphy-Film sehen. Nämlich Angriff ist die beste Verteidigung.
Hm.
Jetzt musst du dir vorstellen, der Film Beverly Hills Cop lief schon länger. Kollegen haben ja, damals Spoiler interessierte keiner, haben mir den halben Film erzählt, wenn nicht sogar den ganzen, wo ich mir dann gesagt habe, dann gucke ich mir jetzt halt Angriff ist die beste Verteidigung an. Geht zum Kino, leichte Schlange, ich komme dran und erfahre dann, ja, der Film ist leider ausverkauft. Im Nachhinein war das sogar gut, weil Angriff ist die beste Verteidigung, ist die größte Mogelpackung, die es gibt. Eddie Murphy spielt, glaube ich, nur keine 20 Minuten mit. Ursprünglich ist der Film sogar komplett ohne Eddie Murphy gedreht worden. Und auf dem amerikanischen Kinoplakat ist man insofern wenigstens ehrlich, da steht sogar noch strategischer Gaststar. für die YouTuber, die sehen es gerade. Und auf dem Deutschen hat man natürlich dieses strategischer Zweitdarsteller weggelassen und man geht davon aus, man guckt einen vollwertigen Eddie Murphy Film und eigentlich guckst du einen Dudley Moore Film.
Ah, quasi so wie bei Jackie Chan immer ganz gerne, wenn der einmal durchs Bild gelaufen ist und dann ganz groß XY mit Jackie Chan. Übrigens, wir müssten nochmal Jackie Chan Filme machen, fällt mir gerade ein. Ja, also die klassische Mogelpackung, wie
wir aber sie vom ja Übelsten. Hatten. Aber der Film war ja ausverkauft und ich habe mir gedacht, es läuft gerade nichts anderes, dann gehe ich halt in einen anderen Film rein, dann gehst du halt in Beverly Hills Cop. Und das war so ein richtig schönes Kinoerlebnis. Punkt 1. Ich durfte diesen Film im Kino erleben, was schon mal ganz gut war. Punkt 2. Ich hatte den größten Fernseher der Welt in meinem Wohnzimmer. Ich war nämlich alleine im Saal. Das werde ich nie vergessen. Alleine einen Kinosaal für sich zu haben, du siehst dann auch noch aus heutiger Sicht einen richtig genialen Kultfilm. Herrlich! Wenn du dich einfach da platzierst, wo der beste Ton ist, wo das beste Bild ist, weil da sitzt nirgendwo einer, du hörst niemanden rascheln und du brauchst auch auf keinen Rücksicht nehmen, wenn du dir da wirklich mal deine Chips reingehauen hast. Das beste Kinoerlebnis, was ich hatte. Obwohl es gar nicht geplant war. Wo hast du denn Beverly Hills Cop gesehen das erste Mal?
Ja, nicht so wie du im Kino. Ich bin ja 3 Tage jünger. Das heißt, 1984 war ich 7. Der Film war, glaube ich, ab 12, wage ich mich zu erinnern. Das heißt, da hätte ich gar nicht reingedurft. Und 5 Jahre später, als ich dann 12 war, war der halt nicht mehr im Kino. Das heißt, Baujahr 77, als ich sowas dann sehen durfte, ich habe den dann halt ein paar Jahre später gesehen. Ich habe da aber auch eine ganz spannende Erfahrung zu, weil ich habe mich über diesen Film wahnsinnig geärgert.
Geärgert über Beverly
Hills Cop? Geärgert über Beverly Hills Cop. Und zwar aus einem Grund.
Du hast eine Fortsetzung davor gesehen?
Nein.
Okay, jetzt bin ich neugierig.
Ja. Und zwar habe ich den Film einmal gesehen auf Video und fand den toll. Das war mein erstes Mal, relativ unspektakulär. Der Film war in den 85 im Kino. Das heißt, irgendwann, ich sag mal 87 oder so, in der Videothek hat mein Papa den ausgeliehen. Ich war 10, durfte ich den mitgucken. Alles gut. Jetzt meint man ja, dass der danach ganz schnell im Fernsehen lief und ich den dann gucken konnte. Und dazu sage ich, scheiße, nein, der lief halt nicht so oft im Fernsehen und schon gar nicht zu Sendezeiten, wo ich den nochmal gucken konnte. Und dann kam Folgendes auf, das Privatfernsehen, Per. Du erinnerst dich vielleicht?
War das sogar noch ein Filmfilm auf Sat 1?
So, und was hatten wir nicht? Kabel. Das bedeutete, in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohnte, hast du RTL über die Antenne mit hervorragender Qualität reinbekommen. Und Sat 1 war ungefähr so wie Premiere oder Sky gucken ohne Decoder. Und ich wollte Beverly Hills Cop sehen, verdammt nochmal. Das heißt, ich habe mich dann wirklich vor diesen Fernseher gesetzt. Und dann gab es ja damals diese Urban Legends. Ja, wenn du blind sitzt und den Kopf vielleicht schräg setzt, dann kann man das gucken. Man muss immer dazu sagen, das war ja immer Intervalle. Es gab Intervalle während des Films, da war das richtig gut. Da hattest du ein bisschen Schnee drin, aber ein bisschen die Farben nicht ganz originalgetreu, aber sehr gutes Bild. Und dann immer so nach 20, 25 Minuten wurde das deutlich schlechter und Sascha fing da an, mit schrägem Kopf zu blinzeln, dass ich, verdammt nochmal, ne? Ja, gut, Ende vom Lied. Ich habe mir dann die Videokassette dann irgendwann gekauft für ein paar D-Mark, weil ich war natürlich das Blinzenleid, das hat Kopfschmerzen gemacht. Es war quasi der Film der ersten Stunde bei Sat.1. Und die haben den dann ja über Jahre auch gezeigt. Irgendwann mal hatte ich dann eine Satellitenschüssel und war auch von meinem Leid erlöst. Ja, und das ist so meine Erfahrung mit Beverly Hills Cop tatsächlich. Diese unfassbar traurige Erfahrung, wie das ist, wenn man keine Satellitenschüssel, kein Kabel hat, kein Sat.1 damit. Und es war immer der Sat.1 Filmfilm. Ich glaube, freitagsabends lief der Pär, ne?
Ja, aber das kenne ich auch noch, dieses grottige Sat.1-Bild. Wobei, das Schlimme war, mein Bruder, 2 Etagen über uns gewohnt, unterm Dach, der hatte fast ein schneefreies Bild. Und wenn dann wirklich so ein Film lief, bin ich immer hochgerannt. Mein Bruder arbeitet und hat dann bei dem heimlich Fernsehen geguckt, damit ich dann nicht wie du halb schräg mit zusammengekniffenen Augen da noch was erkennen konnte bei mir im Zimmer zu Hause unten. Aber das ist lustig, also nett.
Ja, das ist meine Erfahrung mit Beverly Hills Cop. Ansonsten, ich kannte die anderen beiden Filme vorher nicht. Ich war Fan, ich fand den Film grandios. Ich war sofort Eddie Murphy Fan. Und dann war das natürlich gar nicht so leicht zur damaligen Zeit, erstmal an Informationen zu kommen, was hat der denn noch gemacht? Der Klassiker war ja dann, man ist in die Videothek gegangen und hat dann gefragt, ey, hier, ich habe den Eddie Murphy gesehen, Beverly Hills Cop, was habt ihr von dem denn noch da? Und der zweite Film, der mir die in Hand gedrückt wurde, war dann nur 48 Stunden. Bingo, war natürlich ein richtig guter Film. Leider kam nicht dann die Glücksritter als nächste Empfehlung, sondern Beverly Hills Cop 2. Wir müssen uns heute auch über Fortsetzungen unterhalten.
Wobei, komm, 2 ist in Ordnung.
Und Harlem Nights.
Hatten die nicht doch lieber für dich besser? Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, lass uns mal über den Film sprechen. Du hast gerade das Baujahr, glaube ich, schon mal genannt. 84, ja. Beverly Hills Cop. Hat bei UFDB eine 7,75. Und sehr viele Stimmen, also ihr merkt, enorm hoch. Den Film gibt es zu streamen bei Amazon Prime Video, wenn ihr eine Flat habt, bei Sky, wenn ihr eine Sky Flat habt, über Sky Ticket oder eben aber auch bei vielen anderen Anbietern, der ist eigentlich überall drin, dann für eine kleine zusätzliche Gebühr. Und es gibt per Ausgaben, Veröffentlichungen wie Sand am Meer in der Videozeit. Und da müssen wir natürlich direkt über Coverkunde reden. Pers und Saschas Coverkunde. Ich kann dir direkt sagen, welches Cover ich lässig fand. Das ist halt das Original-Kino-Cover, wie der da auf dem roten Mercedes sitzt, mit der Waffe in der Hand, ganz lässig. Ein Fuß auf der Stoßstange, eins runter. Das ist ja auch das Motiv, was man eigentlich durchgehend immer gesehen hat. Das war mein absoluter Liebling am Anfang. Welches ist dein Lieblingscover?
Es ist wirklich dann das Originale mit Ich löse den Fall auf jeden Fall. Es ist das Cover, um dem ich groß geworden bin. Ich mag, komischerweise, ich mag zwar so die ein oder neuere Cover-Interpretation, wenn sie gezeichnet ist, schon ganz gerne, aber ich stelle bei mir immer fest, so mein Herz liegt dann doch immer bei dem Originalcover. Und gerade, wenn man jetzt so Blu-ray, DVD-Veröffentlichungen anguckt, gibt's natürlich wirklich Möglichkeiten wie Sand am Meer, aber ich stehe wirklich auf das Originale.
Auch mit dem roten Mercedes.
Wie er da schön auf dem Motorhaube sitzt und so.
Ja, ich mag auch diesen Zeitgeist. Im Hintergrund fährt dann auch noch dieser blaue Bossi-Mercedes durch die Gegend und es hat diesen Stil der 80er. Es gefällt mir sehr. Paramount ist dann für die DVD-Veröffentlichung auf ein Cover gegangen beim Steelbook und bei der Complete Edition dann mit allen 3 Teilen, wo er dann einfach nur mit seiner Footballjacke da steht und mit der Knarre vor dem Beverly Hills Schild, finde ich so ein bisschen generisch, hat mir jetzt nicht so gefallen. Und das ist dann mit verschiedensten Schattierungen immer wieder verwendet worden. Und irgendwann gab es nachher nochmal ein anderes Bild, wo er auch wieder mit dieser Lionsjacke da steht, auch wieder von dem Beverly Hills Schild, aber da steht dann Cop darunter, auch wieder mit Knarre, wo er so ein bisschen cooler steht, aber das muss ich sagen, kommt für mich alles nicht so richtig ran an dieses erste mit diesem roten Mercedes, auf dem er sitzt.
Bin ich voll bei dir.
Welche Veröffentlichung würdest du empfehlen? Lass uns direkt mal den Schritt machen Richtung Fortsetzungen. Muss man so eine Dreier-Movie-Kollektion mit allen drei Teilen haben? Reicht es, dass man sich die Blu-ray mit dem einen Teil holt? Wie schätzt du das so für dich ein?
Müssen, sollen, haben. Also ich habe jahrelang ja in der DVD-Version wie auch in der VHS-Version immer nur Teil 1 und Teil 2 gehabt. Teil 3 war ich nie wirklich der Fan von. Auf Blu-ray hatte ich dann tatsächlich dann einen Schnapper gemacht für, ach, lass mich nicht lügen, 6-7 Euro. Da habe ich die Complete Blu-ray gekauft, alle drei Filme auf einer Scheibe in Full HD. Einziger Nachteil bei der Veröffentlichung, du hast keine Extras, aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, wie oft schafft man sich Extras an? Ich habe zwar gerne Extras, wenn es mir einen Mehrwert bringt, aber dieses typische Making-of guckt man einmal rein und will man dann auch nicht mehr sehen, was damals extra fürs Fernsehen aufgenommen wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Blu-ray-Version, wo alle drei Filme draus sind, eigentlich ganz zufrieden. Und als ich dann auch mal den dritten Teil mit Abstand geguckt habe, muss ich auch ganz klar sagen, habe ich meinen Frieden damit gemacht. Der ist nicht so gut wie Teil 2 und auf keinen Fall so gut wie Teil 1. Aber wenn ich mir angucke, was Eddie Murphy sonst noch fabriziert hat,
ja, kommen wir später zu.
Ja, naja, ich gehe auch nicht so weit drauf ein. Aber ist das immer noch ein Teil, den man sich angucken kann, der noch unterhält?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den nicht mal auf Blu-ray. Wegen dem Cover-Thema. Weil es mit Blu-ray jetzt eben auch keine Ausgabe mehr mit dem roten Mercedes gab. Ich habe die DVD von Paramount, die Special Collectors Edition hieß sie damals vom Teil 1. Ich vermisse Teil 2 und 3 nicht. Die habe ich jeweils einmal gesehen. Teil 2 könnt ihr immerhin auch noch bei Prime und Sky euch anschauen in der Flat, wenn ihr mögt. Teil 3 dann nur noch bei Sky, nicht mehr bei Prime. Das reichte mir an der Stelle, um ehrlich zu sein. Ja, steigen wir mal ein. Beverly Hills Cop. Was macht den Film aus, Per? Und es macht ja sicherlich so ein bisschen erstmal aus, dass es so eine 80er-Jahre-Feeling rüberbringt, diese, ja, was ist es? Es ist eine Komödie, es ist aber auch ein Thriller, es ist ein Action ist drin, was ist es? Es ist eigentlich so eine typische amerikanische Action-Thrill-Komödie, die man ja so wie Lethal Weapon oder ähnliches immer wieder hatte. Man hat es eigentlich richtig gut hingekriegt, alles zu kombinieren. Plus guter Musik, plus einem Eddie Murphy, der damals ein junger, aufstrebender Schauspieler war. Was ist für dich Beverly Hills Cop?
Vielleicht sollte man auch sagen, Beverly Hills Cop ist wirklich Lebensgefühl. Aber Beverly Hills Cop ist der Film, der mich dazu gebracht hat, tatsächlich meinen allerersten Soundtrack zu holen. Weil im Kino habe ich es damals nicht so gemerkt, wo ich den damals auf Video dann das erste Mal wieder gesehen habe. Ein Jahr später, weil wie du sagtest, es hat damals gedauert, bis die Filme rauskamen. Ist man wirklich mit der Musik mitgegangen und dann war das tatsächlich so, dass das eines meiner Weihnachtswünsche war, dass ich den Soundtrack kriege, weil die Platte von den Songs, die da drauf waren, einfach nur genial waren. Und ich rede jetzt nicht nur von dieses sondern auch so dieses The Heat is on.
The Heat is on. Großartig.
Das ist einfach so, der ganze Soundtrack macht Spaß und vermittelt auch so eine gewisse Leichtigkeit zum Teil. Das ist so am Anfang, wenn die da so durch Detroit fahren, was damals auch schon runtergerockt war und dann diese Verfolgungsjagd siehst, die in anderen Filmen schon das Finale wären und dann diese schmissige Mucke, das war einfach geil.
Googelt das mal, The Heat is On von Glenn Frey, das ist immer noch ein Klassiker, vom legendären Harold Faltermeier damals geschrieben, Per, wer kennt den nicht, das war ja in den 80er Jahren eine Legende, was Musik angeht. Und wirklich ein tolles Lied, was so richtig auch diesen Zeitgeist des Films rüberbringt. Geht mir komplett genauso. Der Film vereint eigentlich alles, was ein guter Film braucht. Action, Humor, 80er Jahre Zeitgeist anhand des Settings, der Autos, der Kleidung und dann natürlich die tolle Musik, die selten so gut einen Film unterstützt wie hier. Klar, es gibt immer wieder gute Soundtracks, aber das war hier einfach so on the point und so ungezwungen on the point, dass das den Film einfach mit der Musik noch mal deutlich besser gemacht hat.
Vor allem, es waren damals auch aktuelle Hits. Also ich weiß, dass also die Songs auch damals bei Formel 1, wer es noch kennt, wirklich gerne gespielt worden sind. Aber interessant ist ja auch nicht, was ist Beverly Hills Cop jetzt eigentlich, sondern was wäre Beverly Hills Cop eigentlich geworden? Das finde ich noch interessant.
Du meinst, wer sollte das eigentlich spielen?
Richtig.
Ja, da müssten wir jetzt eigentlich ein Ratespiel machen. Wir wissen es ja beide. Jetzt müsste man eigentlich eine Umfrage machen. Bitte nicht googeln. Was könnt ihr euch vorstellen? Wer sollte das werden? Wir lösen es natürlich auf. Und ich finde das unter zwei Gesichtspunkten bärenstark, sich anzuschauen. Wer sollte es werden? Und was hätte der dann nämlich nicht gemacht? Und ja, wir lösen es mal auf. Es sollte Sylvester Stallone werden.
Ja, und es ist deshalb nicht geworden, weil Stallone unwahrscheinlich viele Action-Szenen haben wollte und dann der Film auf einmal vom Budget massiv in die Höhe geschossen wäre.
Und das Budget war nicht da. Und das ist der einzige Grund, warum man Stallone, der schon ein Star war, viel größer als Eddie Murphy. Stallone hatte zu dem Zeitpunkt 76 ja schon Rocky gedreht. Der hatte 79 Rocky 2 gedreht, 82 Rambo. Der war also richtig fett im Geschäft. Es war klar, Rambo 2 wird kommen. Ja, der ist dann 85 gedreht worden, ein Jahr nach Beverly Hills Cop. Also einen richtigen Megastar wollte man eigentlich für diesen Film verpflichten.
Ja, und dann hat man sich dann doch aufgrund Budgetmängel für Eddie Murphy entschieden, der vielleicht international jetzt noch nicht der Star war. In Amerika natürlich war das ganz anders dank Saturday Night Live. Und dadurch hat man das Drehbuch halt verändert. Also weniger Action, wobei auch da Action zu sehen ist, und mehr auf Leichtigkeit und Humor.
Du sagst das jetzt so in einem Satz wegen Saturday Night Live. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen erklären, Per. Also in Deutschland war das damals wie Tag und Nacht. Eddie Murphy kannte in Deutschland niemand. Ja, der hatte die 48 Stunden draußen. Das war so ein Nischenhit, keine Frage. Aber der war ein völlig unbeschriebenes Blatt, während Sylvester Stallone in Deutschland, in Europa ein Superstar war. In Amerika war Stallone natürlich auch höher gehandelt als Murphy, aber es war nicht dieser Riesenabstand. Und die Action-Szenen sind das eine, die Gage war das zweite. Stallone hätte ein Vielfaches an Gage zu Murphy bekommen. Eddie Murphy war nämlich zu dem Zeitpunkt vielen schon sehr bekannt durch Saturday Night Live. Vielleicht erklärst du mal unseren Zuhörern, was das bedeutet, wenn man, so wie Murphy zu dem Zeitpunkt, schon 4 Jahre Ensemblemitglied von Saturday Night Live war. Was ist das überhaupt?
Saturday Night Live ist die genialste Comedy-Show, die seit den 70ern bis heute immer noch läuft. Man kann sie für den einen oder anderen vielleicht damit vergleichen mit RTL Samstagnacht, welche gut war, aber nicht die Qualität eines Saturday Night Live hat, weil man darf ja nicht vergessen, aus Saturday Night Live sind Leute gekommen wie Dan Aykroyd, Chevy Chase, Bill Murray, Belushi, John Lovitz. Da sind richtig Namen hinter. Richtige Comedy-Legenden. Da sind auch Filme draus entstanden. Blues Brothers sind durch Saturday Night Live erst ermöglicht worden. Wayne's World, Coneheads. Also unwahrscheinlich viel, was heute Kultstatus hat, kommt durch Saturday Night Live.
Und Eddie Murphy ausgestrahlt seit 75, also im Prinzip schon sehr lange. Und es war immer eine große Ehre, wenn man dort Ensemblemitglied war. Und wie du schon sagst, viele haben sich eben dadurch, du hast jetzt einige genannt, man könnte da jetzt noch minutenlang weiter aufzählen. Du hast jetzt irgendwann aufgehört.
Ja, ich bin ein riesiger, großer Saturday Night Live-Fan, dank damals auch Premiere, die das auch damals gebracht haben, und MTV. Live from New York, it's Saturday Night.
Robert Downey Jr., vergessen viele, war da auch mal, als den noch keiner kannte. John Cusack, Damon Wayans, also auch, ne, ich sag mal Wayans World, Dana Garvey. Also da sind viele dabei gewesen. Phil Hartman, der jetzt natürlich mehr den Eingefleischten bekannt ist, Mike Myers. Also im Prinzip, Wayne's World hätte es ohne Saturday Night Live nicht gegeben. Ben Stiller, also Chris Rock, man könnte immer weitermachen. Und auch ein Adam Sandler und eigentlich fast seine ganze Fraktion, also auch ein David Spade, waren da am Start. Und wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre gucken, sicherlich ein sehr bekanntes Mitglied im Nachgang ist Will Ferrell, der jetzt natürlich als Komödiant sehr viele Filme rausgebracht hat. Es ist schon eine große Ehre, dabei zu sein. Und Eddie Murphy war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre Mitglied. Und der war das beliebteste Mitglied Amerikas zu dem Zeitpunkt. Bekannt für ein unheimlich schnelles Sprachtempo und für eine sehr, sehr vorlaute, flapsige Art, die auch wenig Respekt dem Gegenüber hat. Ja, und Peer, genau das haben wir im Film gesehen.
Ja, wobei lustig im Film finde ich diese eine Sequenz, wenn er in Beverly Hills ankommt, dann fährt er ja da durch Beverly Hills, sieht diese ganzen, ja, für ihn Wahnsinnigen, die da rumlaufen. Und dann gibt's so eine Szene, wo ich habe damals immer gedacht, das ist eine Anspielung auf Michael Jackson, weil da kommen ihm so zwei Typen in so einen Lackleder-Anzug entgegen. Der eine schwarz, der Anzug, der andere so rot, der Anzug. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine Anspielung auf Beat It und so. Und erst im Nachhinein habe ich mitgekriegt, dass der genau in diesen Lackleder-Anzügen, also Anzug wirklich als Anzug gemeint, immer seine Stand-up-Auftritte hatte. Und dann kommen ihm die Typen entgegen, der guckt die sich so an und er dann halt in diesem Detroit-Outfit und lacht sich dann halb kaputt über dieses Outfit, ja, was der ist. Und das ist natürlich aus der Hinsicht doppelt so geil. Aber wir haben jetzt so viel um den Film herum gesprochen. Worum geht's da eigentlich?
Worum geht's bei dem Film? Wir haben ja gerade schon gesagt, es handelt sich um eine Action-Spaßkomödie. Axel Foley, gespielt eben von Eddie Murphy, ist Polizist in Detroit. Kann man auch direkt an der Jacke der Detroit Lions, dem Footballteam, sehen, die ja permanent trägt und die mal dringend eine Wäsche nötig hätte. Und in Detroit berühmt, berüchtigt für seine doch sehr seltsamen Ermittlungsmethoden. Ich glaube, sowas nennt man immer unkonventionell, wenn man es nett ausdrückt. Und Foley ist halt jemand, der meistens undercover am Start ist und vor allem versucht, auch viel im Alleingang zu machen. Also ohne Abstimmung mit seinen Chefs, mit Partnern. Und ist dabei aber sehr, sehr erfolgreich. Also so das klassische Thema, wie man es ja auch so ein bisschen bei Mel Gibson, bei Lethal Weapon hat. Da ist jemand jetzt nicht so der Standardpolizist, aber sehr erfolgreich mit der Art und Weise. Ja, eckt damit natürlich viel an, Peer. Und dann zieht's ihn aber von Detroit nach Beverly Hills. Erzähl mal, warum.
Ja, er kriegt Besuch von einem alten Kumpel aus Kindheitstagen, der fern von Detroit sein Glück versucht hat. Und er erzählt ihm, dass er momentan mit auch einer ehemaligen Freundin aus Kindheitstagen in Beverly Hills einen kleinen Job hatte. Und die sind dann gut einen am Trinken. Und dann zeigt er ihm so, wusste ich bis dato, wo ich den Film damals gesehen habe, gar nicht so was existiert, deutsche Schuldverschreibungen.
Ja, und ja, klar existiert sowas.
Ja, sag das mal einem 12-Jährigen.
Ja, stimmt.
Und dann nach einer nett durchzechten Nacht kommen sie halt zu Axel nach Hause und ja, Foley kriegt einen auf den Hinterschädel und sein Kollege, ja, darf das Zeitliche segnen. Woraufhin Axel dann sagt, ja, nee, das muss man lösen und dann hast du wieder diese klassische Geschichte, sein Vorgesetzter grantig und so, nee, du machst das nicht und so, weil, wie hat er so schön gesagt, wenn sie dem Fall nachgehen, dann wird ihr Urlaub der längste Urlaub der Geschichte werden.
Inspektor Todd.
Richtig.
Ja, genau, übrigens auch nett besetzt diese Nebenrolle mit Gilbert A. Hill, der tatsächlich im wahren Leben ein Polizist war und nur nebenbei geschauspielert hat.
Ja, und dann macht der gute Axel halt Urlaub in Beverly Hills und hat dann so
Urlaub.
Ja, kann man sagen, ein Kulturschock?
Ja, kann man sagen. Also,
weil es ist natürlich auch das Polizeiverhalten ganz anderes.
Also, ja, er lernt ja auch die Kollegen kennen, ne? Billy und Taggart. Billy ist ein Schauspieler, den finde ich persönlich genial. Es geht um Edward Ernest oder wie er dann im Film immer nur genannt wurde, Judge Reynolds. Eigentlich jetzt kein Riesenschauspieler, aber ich mag den Typen einfach wahnsinnig. Den habe ich tatsächlich schon gekannt, weil der hat halt in Serien immer mal wieder Gastauftritte gehabt, unter anderem in Magnum, bei Gremlins mitgespielt. Und das ist einfach ein Typ, den muss man einfach lieb haben, wenn man den sieht, oder? Ich finde, der hat sowas total tollpatschig, liebenswürdiges, naives,
Ist hat leider nie mit der großen Rolle gesegnet worden, die ihn aus der Nebendarstellerei rausgeholt hat. Aber wenn ich ihn sehe, ich freue mich immer.
Also wo ich ihn noch sehr gerne gesehen habe, war bei der Santa Claus-Reihe. Das sind ja so die Filme mit meinen Kindern zur Weihnachtszeit. Da hat er dann nochmal Auftritte gehabt. Ja, aber ansonsten tatsächlich viel in kleinen Nebenrollen oder eben in Serien. Aber ein total netter Kerl. Der spielt so ein bisschen den tollpatschigen, muss man sagen,
der Frischling.
Der Frischling, der so ein bisschen gutgläubig ist. Und Taggart, gespielt von John David Ashton, der Ältere der Haudegen. Und auch so ein Schauspieler, dem nicht die große Karriere nachher gezeigt wurde, aber der hat in Midnight Run 5 Tage bis Mitternacht mitgespielt mit Robert De Niro. Das ist ein Film, wo er nochmal richtig prominent unterwegs war. Auch noch 2, 3 andere Filme nachher. Tommyknockers, die nicht ganz so tolle King-Verfilmung zum Beispiel. Wir müssten übrigens mal was zu Stephen King machen.
Oh.
Wo ich den wieder gesehen habe, Ewigkeiten später, war dann ein Film von Ben Affleck, Gone Baby Gone. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Da hat er dann tatsächlich eine Rolle ergattert und man hat den sofort wieder erkannt. Fand ich großartig. Sonst aber einer, der auch, also ich kannte den tatsächlich noch viel besser als Reynolds, weil ich habe halt viele Serien geguckt. Und der war schon bei Kojak dabei, bei Columbo, bei Mesh, bei Starsky und Hutch, bei Dallas, bei A-Team. Überall, was man so geguckt hat, ist der halt einfach auch schon mal da am Start gewesen. Also durchaus ein bekanntes Seriengesicht.
Ja, also mein Liebling ist wirklich dann Judge Reinhold, Billy. Also diese unbeholfene Art finde ich ganz geil. Auch wenn die nachher in so einem, ja, es ist generell so, dass der Film so kleine Episoden hat, die immer lustig sind. Sei es die Banane im Auspuff.
Ja, für mich ein Klassiker, ne?
Oder
und vor allem, ich will gar nicht wissen, wie viele Jungs dann, nachdem sie den Film gesehen haben, das ausprobiert haben, ob das klappt.
Wie viele Bananen sind in Auspüffen gelandet? Die Frage aller Fragen. Nein, aber es ist...
Verdammt, das Auto springt an. Ich muss mehr Bananen da reinpacken.
Ja, aber es sind dann so wirklich so die Kleinheiten in dem Film. Auch so... Jahrelang war so einer meiner Lieblingssprüche tatsächlich aus Beverly Hills Cop und man, es ist noch nicht so offensichtlich, es ist dieses Zipfelchen von Schale von Zitronen, wenn er in diesem Kunstausstellungsteil da ist, wo seine Freundin arbeitet. Das ist so ein Spruch, der ist bei mir drin geblieben. Oder auch Damon Wayans, der dann mal als sehr übertrüben schwuler Darsteller da die Bananen weitergibt, damit die im Auspuff landen dürfen. Ja, groß und ganz ist es wirklich in 3 Worten die Handlung zusammengefasst, weil es ist ein Actionfilm seiner Zeit. Freund ja. Stirbt, er ermittelt auf eigene Faust, unterbrochen von ein paar netten Action-Szenen. Dann hast du dieses Buddy-Konzept mit Taggart und Billy.
Taggart, der ihm immer alles verbietet und alles immer schlimm findet. Billy, der eigentlich totale Sympathie für ihn empfindet, aber wegen Taggart das ja nicht so toll finden darf.
Richtig.
Dann hast du mal ganz entsetzt, was macht der denn? Das haben wir aber auf der Polizeischule so nicht gelernt.
Genau, dann hast du noch diesen Clash mit dieser Genauigkeit der Polizei von Beverly Hills und dann die Ungenauigkeit der Polizeiarbeit, die Eric Murphy dann darstellt. Ja, und nebenbei wird der Fall immer ein bisschen weiter vorangetrieben bis zum großen Finale halt.
Ja, das passiert tatsächlich in so einer schönen Wechselweise. Du hast dann immer diese kleinen Scharmützel, da spielt ja dann auch der Chef von Taggart und von Rosewood eine Rolle.
Baugumil.
Baugumil. Ronnie Cox ist auch kein Unbekannter. Den will ich noch mal ganz kurz als letztes erwähnen, weil der war mehrfach für Oscars nominiert.
Was?
Das war in den 70er Jahren ein Mann von allererster Güte, der zum Beispiel beim Sterben ist jeder der Erste, war er nominiert, damals neben Burt Reynolds, Ned Beatty und John Voight. Und dann spielte er ja 2 Jahre auch die Rolle in einer hier in Deutschland sehr unbekannten Serie, aber in Amerika ein Hit, Apple's Way. Und dann eben noch mal später die Kadetten von Bunker Hill, den kennst du auch, da war er am Start. Also der war, als der Beverly Hills Cop gespielt hat, ein Star.
Also es ist ein Gesicht, was ich kenne.
Mein Sterben ist jeder der Erste, war 3-mal für den Oscar nominiert. Das heißt, der hat auch wirklich in Oscar-prämierten Filmen mitgespielt. War wirklich schon sehr bekannt zu der Zeit, hatte ja eher eine kleinere Rolle, spielte dann auch im zweiten Teil mit und per in RoboCop, da wirst du ihn auch nochmal gesehen haben.
Stimmt.
Und in Total Recall. Ne? Also, das ist so ein Gesicht, finde ich, der spielt immer souverän, dem nimmst du immer seine Rolle ab. Aber das Ding ist, ich muss dir den Film sagen, und so geht mir das, wenn ich den Film sage, ja, stimmt, da hat er auch mitgespielt. Bei Total Recall, ach, beim ersten Captain America war der auch dabei. Bei Deep Blue Sea hat der mitgespielt. Also der hat bei richtig vielen Filmen mitgespielt. Und noch schlimmer ist es, wenn du auf Serien schaust. Der Mann hat über 40 Jahre permanent in Serien mitgespielt. Das hat mal angefangen mit so Dingen wie Der Mann in den Bergen und Bonanza und Fantasy Island. Mord is your Hobby, Shepherd's Dr. Westphal, Raumschiff Enterprise, L.A. Law, Diagnose Mord, Stargate, aber dann Outer Limits, Boston Public, Law and Order wieder und dann jetzt mal so die letzten Jahre. Desperate Housewives, Cold Case Dexter, True Detective, da hat er in mehreren Folgen mitgespielt, und Leverage. Der Mann hat bis vor wenigen Jahren noch aktiv geschauspielert und das ist halt so ein Gesicht, den nimmst du erstmal nicht wahr. Du sagst nicht, ach, das ist Ronnie Cox. Aber wenn du dich mit ihm beschäftigst, wahnsinnig oft irgendwo mitgespielt und verschwimmt immer so ein bisschen im Film. Immer sehr souverän, du nimmst ihm immer seine Rollen ab, aber auch so ein unaufgeregter
Schauspieler. Ja, aber jetzt ohne Flachs, also Recall habe ich ihn jetzt nicht wirklich auf Plan, weil da ist mehr Ironside für mich noch im Gedächtnis geblieben. Aber wo du sagtest, Robocop, Alter, der war der Antagonist in dem Film. Und
ja, genau. Der war in den 70er, 80er eine große Nummer.
Wow. Da siehst du mal, wie man manchmal Charakter ausblendet, weil man doch von der Darstellung gut überzeugt wird.
Ja, und ich hatte seine 70er-Jahre-Karriere ehrlich gesagt komplett gar nicht auf dem Schirm. Ist mir erst bei der Recherche für den Film heute aufgefallen. Total spannend. Und dann, wenn man da mal den Namen eingibt und den Film, dann siehst du ja direkt 10 Bilder mit den Leuten und dann macht es sofort Klick. Ach, der war das nur in Jünger. Ah, okay. Ja, du sagst, der Fall plätschert so daher.
Ja, was heißt plätschert? Aber es ist wirklich...
Wir kommen durch verschiedene geile Settings, muss ich sagen. Wir sind da mal in so einem noblen Hotel, wir sind mal in einer Striptease-Bar. Also es gibt schon einiges zu sehen.
Es ist so, wie ich schon mal gesagt habe, ist es so auch eine kleine Nummernrevue. Du hast die Sache, die du erwähnt hast. Ja, du hast die Sache hier in dem Stripclub. Du hast die Sache dann in der Hotelbar. Du hast die Sache dann in diesem größeren Restaurant, wo er dann sich reinwurschtelt. Es ist ein bisschen so eine Nummernrevue, aber so miteinander verquickt, dass das alles Spaß macht zu gucken, alles aber auch Sinn macht, wo man sagen muss, wenn da jetzt was von fehlen würde, es würde fehlen und es wäre dann auch der Handlung nicht zugänglich, wenn es fehlen würde. Und das ist das Schöne, der Film ist in sich komplett schlüssig und macht auch heute noch unwahrscheinlich viel Spaß.
Wobei ich tatsächlich jetzt durch die Recherche zum Film mir so ein paar Illusionen genommen habe. Das tolle Hotel in diesem Film, wo man denkt, wow, das Beverly Hills Palms Hotel am Wiltshire Boulevard. Wenn ich mal in Beverly Hills bin in Amerika, dann gehe ich dahin. So eine noble Hütte gibt's nicht. Ist erfunden.
Ja.
Das Ding war in Wirklichkeit das Millennium Baltimore Hotel an der Grand Avenue.
Also so manche Sachen sollte man einfach also, nicht nachhaken.
Und das macht der Film halt ganz konsequent. Spannend ist, dass in diesem Hotel mehrfach schon andere Filme gedreht wurden. Zum Beispiel auch Independence Day, Ghostbusters und Daredevil. Und dass dort sogar mal ganz in den 30er Jahren die Oscar-Verleihung stattfand. Und deswegen immer wieder dieses Hotel eingebaut wird. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Fand ich super spannend. Und ja, klar, Detroit wird ja gezeigt, das war Originalschauplätze per. Aber eben auch so ein paar andere Sachen haben tatsächlich nicht in Beverly Hills stattgefunden, sondern man hat es halt woanders gedreht. Meistens aus Kostengründen. So Dinge wie die Polizeistation, die zu sehen ist, oder der Rodeo Drive in Beverly Hills, das waren dann echte Plätze. Ja, Warum macht dir der Film so Spaß am Ende? Wir wollen jetzt die Handlung nicht weiter spoilern. Wir können so viel sagen. Nachher geht's um Drogen. Wir sind so bei den klassischen Settings mit Lagerhäusern. Foley merkt, da steckt viel, viel mehr dahinter, hinter diesen deutschen Schuldverschreibungen.
Weil er findet Kaffeepulver.
Er findet Kaffeepulver. Wir wissen alle, was das bedeutet. Wir wollen jetzt nicht das Ende spoilern, aber der Fall wird immer größer und Foley wird immer ehrgeiziger, jetzt auch wirklich die Wahrheit herauszufinden. Was sorgt bei dir, neben dem, was wir schon gesagt haben, also dieses 80er-Feeling, diese tolle Musik von Harold Faltermeyer, was ist für dich am Ende das, was es zum Klicken bringt?
Es ist das komplette Zusammenspiel. Es ist wirklich die wohldosierte Action. Es ist die Darstellerriege, weil die alle irgendwie on point passen. Und selbst in so Nebenrollen, wie vorhin auch schon erwähnt, Damon Wayans. Es ist ganz klar die Musik, die wie die Faust aufs Auge passt. Und es ist auch, ja, das, was ich bei aktuellen Filmen immer wieder mehr und mehr kritisiere. Es ist die Einfachheit der Handlung. Weil es wird jetzt nicht groß recherchiert, wie passt was zusammen und wo sind die ganzen Zusammenhänge, weil du siehst direkt am Anfang, wer ist der Mörder, du weißt haargenau, das ist der Killer, den man nachher in Beverly Hills sieht, das ist der Chef. Gut und Böse ist von Anfang an klar, der Film geht auch eine knackige Zeit und das ist das, was ich bei aktuellen Filmen mittlerweile heute immer mehr und mehr, ja, anstrengend finde. Ich sag mal so, früher so ein Film, 90, 100 knackige Minuten, hat Spaß gemacht. Du warst nach anderthalb Stunden, zwei Stunden fertig. Heute drei Stunden.
Ja, wir hatten mal die goldene Regel damals, wir beiden, aber auch mit den anderen, mit denen wir geguckt haben, jeder Film, der länger als zwei Stunden geht, ist schlecht. Und das war früher wirklich so. Der ging 105 Minuten per und das war genau richtig. Da bin ich komplett bei dir. Ich möchte aber doch eine Sache nochmal herausheben. Ja, 80er-Setting, Musik, die Handlung, die, ja, ich sag mal, auch ein bisschen niedrigschwellig ist. Da ist nicht so viel Handlung drin, das macht einfach Laune. Alles Entscheidende ist für mich das Schauspiel von Eddie Murphy. Ich habe danach dann die Glücksritter gesehen. Ich habe danach dann mit Nick Nolte gesehen, nur 48 Stunden. Da war er für mich auf dem Olymp bei seinem dritten Film. Ein bisschen traurig, das zu sagen, aber so ist es eigentlich. Das war das perfekte Setting für Eddie Murphy mit der Art, wie er schauspielert. Weil das einfach eine Rolle war, wenn man ihn jetzt aus Saturday Night Live kennt, wenn man seine anderen Filme vorher und vor allem die danach kennt. Eddie Murphy war er selbst und musste nicht groß schauspielern. Und ich glaube, deshalb war er so gut. Wenn man nämlich nachher mal Filme schaut, wo man meint, er muss schauspielern und sich deutlich verstellen, dann merkt man auch schnell, ach, das kann der gar nicht. Der kann am besten Eddie Murphy sein, ja? Dieses schnelle, vorlaute, rotzige Plappermaul, was den Leuten gerne vom Kopf stößt, sie gegeneinander ausspielt und immer mit einem Augenzwinkern und dem man halt nicht böse sein kann. Und das, finde ich, macht den Charme von Beverly Hills Cop aus. Dieser Typ, den will man eigentlich verteufeln, aber irgendwie auch immer in den Arm nehmen und ist einfach ein Typ, der genial ist.
Stehe ich voll hinter dir. Es ist wirklich so, eigentlich müsstest du sagen, was für ein absolutes A-Hole. Aber eigentlich ist der ganz nett. 48 Stunden, das beste Beispiel. Du weißt, das ist ein inhaftierter Schwerverbrecher. Und trotzdem, eigentlich ist das ein netter Kerl. Ja. Es ist so die Leichtigkeit, die er rüberbringt.
Und man muss sagen, für ihn ist es ja das größte Geschenk seiner Karriere gewesen, dass Sylvester Stallone diesen Film nicht gemacht hat, weil er eben zu viele Action-Szenen haben wollte, das budgetmäßig nicht passte. Denn das war sein großer Durchbruch. Er hat ja vorher schon auf sich aufmerksam gemacht mit Beverly Hills Cop. War es dann aber im Endeffekt so, dass es der große Durchbruch für ihn war und er dann eben eine richtige Weltkarriere einleiten konnte. Raus aus Saturday Nightlife war dann auch klar zu dem Zeitpunkt und wo er für nur 48 Stunden schon eine Nominierung für den Golden Globe als Nachwuchsdarsteller hatte und die Glücksritter schon eine Emmy-Nominierung mit sich brachten, war Beverly Hills Cop dann der riesengroße Erfolg, der ihn dann so richtig nach Hollywood katapultiert hat. Und wenn wir das mal in Zahlen, und das bringt jetzt auch so diese Stallone-Geschichte, finde ich, noch mal näher, wenn wir uns das mal in Zahlen angucken. Per, hast du mal nachgeguckt, was dieser Film gekostet hat?
Ich glaube, 20 Millionen.
Ich weiß es. Ja, es waren sogar nur 15. Okay. Und wenn man jetzt überlegt, was Stallone damals schon an Gage bekommen hat, dieser Film wäre also viel teurer geworden, plus die Action-Szenen. Und dieser Film hat sage und schreibe weltweit über 300 Millionen eingespielt. Das ist also der Großhammer. Tatsächlich gibt's eine Aussage von dem Produzenten, der Stallone dann damals die Rolle ausgeredet hat. Und es ging um eine Erhöhung von 15 auf 25 Millionen US-Dollar.
Ja.
Durch die Action-Szenen und durch die höhere Gage. Und man wollte halt partout das nicht.
Hört sich heute nach Peanuts an. Das sind gerade mal die Werbekosten eines Disney-Marvel-Films. Aber man darf nicht vergessen, damals, ja, das war eine Menge Holz.
Wir reden von den 80ern. Und Per, ich stell dir mal die Frage. Der Film als ein ernsterer Bullenfilm mit viel Action mit Stallone. In einer Zeit, wenn wir uns mal die Filmografie von Stallone anschauen, wie gesagt, der hatte Rocky gemacht, Cannonball, der hatte dann Fist gemacht, Rocky 2, Nachtfalken, Rambo, da war er gerade.
Du hast gerade eigentlich das gesagt, was ich mir gerade gedacht habe. Beverly Hills Cop mit Sylvester Stallone hätte man auch vermarkten können als Nachtfalken 2.
Genau, ich glaube, das war seine Idee dahinter.
Weil es wäre auch da wieder der Großstadtbulle, der jetzt in die, ja, glänzende, goldene High Society Stadt kommt. Und damit klarzukommen, ist halt eine andere Situation für einen Stallone als für einen Eddie Murphy. Ich denke mal, da wäre man mehr durch Action aufeinander agiert als mit Eddie Murphy mit seiner Schnodderschnauze.
Und für mich gibt's noch einen anderen Film, nämlich die City Cobra, wo er ja auch einen Lieutenant spielt.
Maria.
Cobra Cobretti. Das ist für mich auch ein Film, ne, wo es ganz klar ist, in welche Richtung das gegangen wäre. Wenig Humor, ganz viel Action. Und Humor fing ja bei Stallone erst viel später an, eben mit Tango und Cash. Da sind wir aber schon Ende der 80er, Anfang der 90er, als er gemerkt hat, ne, dank Kurt Russell auch, mit Humor lässt sich das besser vermarkten. Das heißt, er hat noch mal 5 Jahre länger gebraucht, die lustige Schiene für sich zu entdecken. Also für mich ein schräger Gedanke im Nachhinein, anstatt dieser notorischen Quasselstrippe Eddie Murphy, da eben an der Stelle Sylvester Stallone drin zu haben. Aber wir werden das in Zukunft häufiger mal haben, so als kleine neue Rubrik, dieses Thema What If mit drin zu haben. Und für Murphy ging dann die Karriere so richtig los. Beverly Hills Cop 2 kam 87. Und Angriff ist die beste Verteidigung, hast du schon genannt, zwischendurch. Auf der Suche nach dem goldenen Kind, Per, der kam auch noch.
Lass uns mal mit den Filmen gleich
machen wir in einer anderen Folge.
Wir wollen jetzt mal nicht vorgreifen.
Ich wollte nur noch einen kurzen Ausblick geben. Prinz aus Zamunda, also dann ging es richtig los. Auch die Fortsetzung mit McNulty zu 48 Stunden. Ich sag mal vorsichtig, wenn es eine Hochphase gab, dann hatten wir sie da. Und ja, so viel zur Filmografie mit Eddie Murphy. Das hat natürlich dann seine Karriere wahnsinnig gepusht.
Dann habe ich jetzt eine ganz wichtige Frage an dich. Wie würdest du den Film denn heutzutage bewerten?
Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ungefähr ein Dreivierteljahr. Und der hat mir wieder Spaß gemacht. Das Ding ist einfach, du machst den an, ne? Das ist halt komplett anspruchslos. Du kennst ja mittlerweile die Handlung, du kennst die Sprüche. Es gibt Teile, da kann man
den Wohlfühlfilm.
Trotzdem macht er macht einfach wahnsinnig Spaß. Er ist lustig. Ich war sofort wieder drin und ja, ich würde dem locker eine 7,5 von 10 geben, vielleicht sogar eine 8. Also das ist ein Ding, selbst wenn du mal nicht so gute Laune hast, der macht dir halt gute Laune.
Also ich werde auf jeden Fall bei einer guten 8.
Ja.
Auf alle Fälle, ja. Weil es ist genau wie du gesagt hast, macht
dann,
Spaß.
Dann gehen wir doch auf die 8.
Dann machen wir mal eine 8.
Dann gehen wir doch auf die 8. Per, dann lass uns mal kurz über die Fortsetzung reden. Teil 2 kam 3 Jahre später, 1987. Das Budget wurde von 15 auf 20 Millionen erhöht. Immer noch weniger als mit Stallone der erste Teil gekostet hätte. Du sagst, der ist gut, den kann man noch gucken. Kommt der Anteil 1 ran?
Kommt der Anteil 1 ran? Also ich sehe das in dem Fall so wie bei einer Serie. Du hast einen richtig geilen Pilotfilm, wo man noch richtig Power reinsetzt. Dann kommt die Serie, die immer noch knackig ist, aber nicht mehr ganz das Potenzial des Pilotfilms ausnutzt. Und so sehe ich das auch mit Beverly Hills Cop 2. Ich kriege einen...
Die Alphabetverbrecher.
Ja. Aber
das ist bei mir mal so hängen geblieben. Ne? Das fand ich zum Beispiel vom Marketing genial, diese Alphabetverbrecher, weil das war greifbar und schnell.
Also mir macht der zweite Teil tatsächlich im gleichen Maße Spaß, auch wegen Jürgen Prochnow und auch wegen der langbeinigen Gazelle, wie sie da genannt wird, hier Brigitte Nielsen. Mhm. Und sind wir mal ganz ehrlich, Eddie Murphy durfte in dem Film machen, was wir zu dem Zeitpunkt, bedenke, wie alt wir da waren, alle gerne gemacht hätten. Wir wären alle gerne auf einer Party von Hugh Hefner einfach erschienen.
Ja, und wer? Wer war der Einparker an der Playboy Mansion?
Chris Richtig. Rock.
Also da auch wieder einem alten Buddy aus Saturday Night Live zu einer Rolle verholfen, genauso wie vorher dem Bananendreher Damon Wayans, ja, im ersten Teil. Und auch dieser Film war ein Riesenerfolg. Er kostete 20 Millionen und nahm 300 Millionen
Nebenbei,
Dollar.
Nebenbei, auch diesen habe ich im Kino gesehen.
Und Per, was ich besonders geil finde an diesem Film ist, das ist mir erst aufgefallen, tatsächlich der Zusammenhang, nachdem ich irgendwann vor Jahren gelesen habe, Sylvester Stallone sollte die Hauptrolle in Teil 1 drehen. Es gibt diese eine Szene, wo man in die Wohnung reinguckt von Rosewood.
Ja.
Und da hängen Filmplakate.
Ja!
Na? Und da hängt Rambo, Teil 2. Und da hängt die City Cobra. Und wenn man dann mal recherchiert, dann stellt man tatsächlich fest, die Aussagen der Produzenten ist, Sylvester Stallone hat für den ersten Teil das Drehbuch so verändert, dass die Grundlage dieses veränderten Drehbuchs die Drehbuchgrundlage für die City Cobra.
Das macht auch insofern Sinn, dann das Verhalten von Billy, weil der ja gegen Ende von Teil 2 zum wirklich so einen kleinen Stallone mutiert mit seinen Knarren.
Ja, genau. Das ist dann noch mal, genau, das ist dann noch mal die Verarsche darauf. Also, wenn ihr wollt, mal den krassen Kontrast, zieht euch mal die City Cobra von Stallone rein. Und dann wisst ihr, wie Stallone den Film, der hatte ja Creative Control damals als großer Star, tatsächlich haben wollte. Also ist schon ein krasser Unterschied. City Cobra leider momentan nirgendwo umsonst im Stream. Ich habe mir jetzt hier aber auf DVD stehen. Den kann man sich angucken, aber halt komplett ernster Action. Ja, also das ist mir zum Beispiel wirklich erst durch diese Recherche so aufgegangen, dass das, kräftige, da zieht man Stallone auch ein bisschen durch den Kakao, glaube ich.
Bedenkt, wer
ja,
noch
also
in den
der zweite
Film
Teil.
Spielt, ne?
Ja, genau. Brigitte Nielsen, ne? Die ja auch damals zum Zeitpunkt mit Stallone verheiratet war. Ja, und dann, Per, müssen wir kurz über Teil 3 reden.
Ja, da, wie ich schon vorhin sagte, damals so das böse Stiefkind lag bei mir aber, glaube ich, hauptsächlich an zwei Sachen. A, fehlte Taggart. B, fehlte
Richtig.
Bogomil.
Richtig. Also im Prinzip war jetzt, man hat dann John Saxon zum Beispiel für den Film gewonnen, den ich ja persönlich als Bösewicht immer sehr mochte, gerade auch in den 70er Jahren italienischen Filmen. Aber ja, es war nicht mehr die Crew, ne? Es war nur noch Eddie Murphy und Judge Reinhold und irgendwie fühlte sich das schon falsch an.
Es fühlte sich nicht komplett an. Falsch will ich noch mal sagen, es war nicht komplett. Und das war, glaube ich, auch das Problem, was ich immer am Anfang mit diesem Film hatte. Wie gesagt, ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht und daraufhin gesehen, weil es auch dieses Setting Beverly Hills ja wirklich zurücksteckt, weil es spielt ja hauptsächlich in diesem Vergnügungspark. Ich habe mittlerweile meinen Frieden mitgemacht. Ich kann den Film gucken und habe irgendwie doch noch meinen Spaß dran. Und ich denke, da hat man immer noch mehr Spaß dran als an einem vierten Teil, der mal gedreht worden ist fürs Fernsehen und nie veröffentlicht worden ist, weil der so schlecht gewesen sein muss. Aber Netflix will uns ja bei Zeit mit einem vierten Teil, ja, beglücken. Also der letzte Film, der eine Fortsetzung eines Eddie Murphy Films war, der im Streaming gelandet ist, war der Prinz aus Zamunda 2 und, aber,
da reden wir ja
lass
heute
mal
nicht
das Thema.
Worüber ich aber mit dir noch mal reden möchte, ist, dass der dritte Teil komplett anders gedreht wurde als geplant. Und zwar hat der Drehbuchautor eigentlich vorgehabt, Stirb langsam im Vergnügungspark zu schreiben als Drehbuch. Hat er gemacht, hat das vorgelegt, die waren begeistert, haben das hochkalkuliert und festgestellt, nein, das wird viel zu teuer, das können wir gar nicht finanzieren. Also wieder dieselbe Denkweise wie schon bei Teil 1 und 2, dass man das nicht so vom Budget hochgeht und man war schon bereit, deutlich hochzugehen. Teil 1 15 Millionen, Teil 2 20 Millionen. Man war bereit, $50 Millionen auszugeben. Nur es war klar, das kriegen wir nicht hin. Also hat man leider dann ganz viel dieser Action-Szenen, die geplant waren, gestrichen, mehr Ermittlungsarbeit eingebaut, um das Ganze im Griff zu halten. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch der mittlerweile horrend hohen Gage von Eddie Murphy. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt damals $15 Millionen pro Film bekommen und war einer der bestbezahltesten Schauspieler der Welt. Musste Paramount aber tatsächlich zeitweilig Geld nachschießen, weil die Produktion gestoppt werden musste. Und am Ende hatte man deutlich mehr als die $70 Millionen ausgegeben und trotzdem nicht die Action-Szenen, die eigentlich zu erwarten waren. Man wollte das aber eigentlich alles nicht, weil Eddie Murphy hatte zwischendurch halt mit einem ehrenwerter Gentleman richtiges Kassengift geliefert. Und auch da ganz spannend, dass man da wieder so vorsichtig war.
Ich denke mal, das liegt einfach daran, weil Beverly Hills Cop auch nicht ein Actionfilm in dem Sinne ist. Es ist mehr eine Actionkomödie. Und ja, die Thematik mit Die Hard auf dem Vergnügungsmarkt finde ich eigentlich auch genial. Hätte man wirklich als Actionfilm machen können oder kann man immer noch eigentlich, aber dann mit einem anderen Schauspieler. Und es hat sich ja gezeigt, gerade bei Eddie Murphy, und wir werden da ja in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, es ist ja wirklich so, wenn er diese Actionkomödie oder die reine Komödie verlässt, was er stellenweise gemacht hat, er hat sich im Horrorgenre versucht, er hat sich im Actiongenre rein versucht, wirklich im reinen Actiongenre, es hat alles nicht geklappt.
Zu Teil 3 kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass es so ein typisches John Landis-Gimmick hatte, ein paar Freunde, die auch unter anderem Filmemacher waren, einzubauen. Da ist ein enttäuschter Mann vor dem Spider-Fahrgeschäft. Ich weiß nicht, ob du den erkannt hast. Es war George Lucas, ja,
der da mal eben. Ich kann mich vage erinnern.
Oder auch ein Joe Dante, der Gefängniswärter war. Also das ist ja immer so ein John Landis Markenzeichen gewesen, seine Freunde da einzubauen. Das macht's, wenn man diese Cameos weiß und darauf achtet, noch ein bisschen sehenswerter. Aber der dritte Teil stinkt meines Erachtens nach schon sehr ab. Ja, und du hast so ganz im Nebensatz gerade was sehr Gruseliges erwähnt. Es gibt eigentlich einen vierten Teil, Per. Und der ist so gruselig, dass man den in den Giftschrank gepackt hat. Es war eigentlich damals der Plan, eine Serie rauszubringen und das sollte der Pilotfilm sein, aber das ist alles eingestampft worden, weil es wohl unfassbar schlecht war. Es gibt jetzt seit gut 10 Jahren immer wieder Pläne für einen vierten Kinofilm. Immer wieder wurden sie verschoben. Man hatte zeitweise schon Drehbücher, auch Regisseure, Brad Ratner sollte da mal der Regisseur sein. Alles immer wieder verschoben worden. Paramount hat dann irgendwann gesagt, naja, fürs Kino wird das doch nichts, wir machen es über Netflix. Auch das ist schon wieder 3 Jahre her. Man weiß eigentlich nicht, per, ob da überhaupt noch was
kommt. Du wirst lachen, es soll dieses Jahr wirklich kommen. Also die wollen im Sommer anfangen zu drehen und sagen wir es mal ganz klar, der Erfolg von Zamunda 2 mit den Aufrufen hat bewirkt, dass man es macht. Und du darfst nicht vergessen, die letzte Netflix-Produktion von Eddie Murphy ist eingeschlagen wie eine Bombe und die kann ich auch jedem nur empfehlen mit Dolomite Is My Name.
Ja, aber das machen wir okay. Nicht. Okay. Wir sind durch. Wir haben die Fortsetzungen. Wir haben die Scala und Per. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir uns natürlich darüber unterhalten müssen. Was gibt's als nächstes?
Ja, was fragst du mich? Du bist dran.
Ich bin dran. Per, ich würde dir die Wahl lassen. Ich habe vorhin zwei Dinge reingeschmissen. Hast du aufmerksam zugehört, was du gehört hast, was ich angedeutet habe?
Ja, und das waren so ein paar Sachen, die mochte ich nicht. Ich lasse mich auf den Jackie Chan aber gerne ein.
Ich habe reingeschmissen. Man müsste eigentlich mal über Stephen King verfilmen.
Also ich lasse mich auf Jackie Chan gerne ein.
Also Stephen King war das eine. Jackie Chan, da müsste man eigentlich mal drüber sprechen.
Ja, sagst du mir Titel oder muss ich jetzt zwischen Gold und...
Ja, du musst ja jetzt erstmal entscheiden. Ja. Und eigentlich habe ich gesagt, müssten wir auch mal Tango und Cash besprechen. Aber ich höre heraus, habe ich das jetzt richtig herausgehört, Jackie Chan
liegt ja vor. Und es wird, ich sag mal so, es wird immer alles vorne liegen, bevor du Stephen King sagst. Weil die drei King-Filme, die
wir
ich mag...
Wir können auch gerne Stephen...
Ja. Nee, lass mal. Es sei denn, du haust mir jetzt so eine grelle Granate wie Rea M. rein. Aber ich sehe jetzt gerade kein erleuchtendes Lächeln bei dir. Also bleiben wir bei Jackie Chan.
Rea M. oder tatsächlich... Ja, ich meine, es gibt zwei, drei King-Filme, die wirklich gut sind.
Ich mach dir einen anderen Vorschlag.
Okay, Per.
Nein, lass mich mal irgendwas sagen. Lass die Zuschauer entscheiden. Wir wollen ja jetzt, du musst ja jetzt mit den Kindern erstmal im Urlaub fahren. Und ja, aber was hältst du davon, dass wir die Zuschauer entscheiden lassen?
Ja, du bist ein bisschen im Urlaub, dann bin ich ein bisschen im Urlaub. Wir haben ein bisschen Sommerpause zwischendurch. Können wir machen. Also, was haben wir zur Auswahl? Wir würden über einen Stephen King Film sprechen.
Einen Jackie Chan Film.
Einen
Jackie oder Chan direkt Film. Namentlich Tango.
Und Cash. Aber weißt du, wenn wir die Leute wirklich entscheiden lassen wollen, ich bin da voll bei dir, können wir gerne so machen. Machen wir eine Online-Umfrage. Ich finde, wir sollten dann aber zumindest einen Jackie Chan-Film und eine Stephen King-Verfilmung benennen. Dann machen wir es den Leuten ein bisschen
okay,
leichter. Dann können sie den Wunschfilm
aussuchen. Dann überlasse ich dir Jackie Chan, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, aus dem Pool der vielen King-Verfilmungen, die ich unerträglich finde, mir wenigstens die Pest
Rea M. auszusuchen.
Danke.
Ich weiß. Rea M. können wir gerne machen, den finde ich super. Ich würde ja sogar noch eine Wahl zwischen zwei Filmen... Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich festgelegt. Ich mache einen ziemlich alten, frühen Jackie Chan aus den 80ern mit dir, wenn der denn ausgewählt wird. Den viele mögen und manche so gar nicht. Wir machen an der Stelle nämlich...
Moment, da gibt's Leute, die den nicht mögen?
Habe ich mal so gehört. Der erste Teil Police Story oder Rhea M. mit dem Bruder von Charlie Sheen übrigens. Oder als dritte Möglichkeit hatten wir jetzt Tango und Cash.
Police Story.
Ich bin mit allem drei fein. Ich hätte auch übrigens andere Stephen King Filme vorgeschlagen. Da gibt's ganz tolle. Aber das können wir auch ein anderes Mal machen. Best of.
Wir wollen ja hier keine Police Story auf irgendwas hindeuten.
Ich merke, das mit Stephen King ist dir wichtig. Das sollten wir irgendwann machen. Okay, das war die aktuelle Folge der Videokassettenkinder. Diesmal das Review zu Beverly Hills Cop. Also eine klare 8 von 10 Empfehlung. Holt euch einen Feel-Good-Movie rein, der gute Laune macht. Habt Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge. Folgt uns bei Twitter, Instagram und YouTube und gerne nehmt an der Abstimmung teil, ob es dann als nächstes entweder Rhea M., eine Stephen King-Verfilmung, eine der vielen guten Stephen King-Verfilmungen sein soll. Oder Police Story.
Ich will hier keinen beeinflussen. Nimm Police Story.
Oder Tango und Cash mit Kurt Russell und Sylvester Stallone, der nicht der Hauptdarsteller in Beverly Hills Cop war. Per, habe ich noch irgendwas vergessen?
Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ein Nicht-Zurückspulen dieses Bandes Sie einen Euro Gebühr kostet. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Ich hätte jetzt erwartet eine Banane.
Ciao.
Tschüss.